seconds left from 40 yards.
This is for the win.
Timeout was taken.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Icing the Kicker, dem NFL-Podcast in Kooperation zwischen dem Kicker und der Footballerei. Am heutigen Donnerstag in 2 Wochen ist es soweit, dann startet in Detroit der NFL-Draft 2024. Welche Spieler werden in den Top 5 ausgewählt? Wie viele Trades gibt es? Wer jubelt? Wer macht am Ende dicke Backen? Die Spannung steigt und wir lassen sie heute noch weiter wachsen. Auch bei uns spielt der NFL-Draft natürlich auch in dieser Folge wieder eine große Rolle. Wir, das sind heute am Tag des Haustiers, Michael vom Kicker. Moin, Michi.
Hi, Kutsche. Bin ich ja der Richtige? Ich hatte noch nie in meinem Leben ein Haustier.
Ah, guck, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Mal sehen, wie es bei den anderen ist. Jan vom Kicker ist auch am Start. Moin, Jan. Wie viele Haustiere hast du?
Moin, Kutsche. Wir hatten mehrere Wellensittiche zu bieten, die mittlerweile aber alle Richtung Wellensittich-Himmel geflogen sind. Von daher aktuell ohne Haustier.
Bei dir piept's nicht mehr?
Im Oberstübchen ja, war generell eher nicht mehr.
Gut. Konsti, du musst es raushauen. Konstantin vom Kicker ist auch dabei. Moin, Konsti.
Servus, da kann ich leider nichts raushauen. Ich hatte noch nie in meinem Leben Haustier.
Das gibt's ja nicht.
Ja, jetzt musst du uns halt retten. Kutsche?
Ja gut, wir haben zwei Kater zu Hause, also Freigänger, die wohnen draußen, kommen nur zum Fressen rein. Dann rette ich das hier. Tag des Haustiers. An alle Zuhörer und Zuhörerinnen, lasst euer Haustier heute hochleben. Das erwartet euch bei uns heute hier im Podcast. Natürlich die wichtigsten News der vergangenen Tage mit Stephon Diggs, Rashee Rice und dem drohenden Umzug des Titelverteidigers. Dann nennen euch Jan, Michi und Konsti je 2 ihrer absoluten Lieblingsprospects in diesem Draft. Da sind Namen dabei, die womöglich noch nicht jeder kennt. Und eine User-Frage der Woche haben wir auch noch. Die kommt diesmal von Benjamin. Seid ihr bereit?
Let's go.
Let's go. Rein in die News. Die erste News, schon ein bisschen älter, aber wir wollen es perspektivisch einordnen. Die Houston Texans haben Wide Receiver Stephon Diggs von den Buffalo Bills ertradet, unter anderem im Austausch für einen Zweitrundenpick 2025. Damit stellen sich eine Menge Fragen. Diggs ist bereits 30, hat nur noch ein Jahr Vertrag. Die Texans gehen mit ihm offenbar all in. Die Bills hingegen lassen weiter federn. Was bedeutet das, Jan, deiner Meinung nach nun für die Draft-Strategie dieser beiden Teams?
Ich würde gerne erstmal mit Diggs selbst anfangen, was es für ihn bedeutet. Ich glaube nämlich, er hat die Hoffnung aufgegeben, dass er jemals mit den Bills an den Chiefs vorbeikommt. In den letzten 4 Jahren 3-mal an den Chiefs gescheitert. Ich glaube, er hat die Schnauze voll. Er hat mit den Bills abgeschlossen. Das war ja schon in der Saison so, dass seine Zahlen nicht mehr perfekt waren. Da gab es Reibereien auf Twitter. Jetzt macht er da direkt weiter, liked irgendwelche Tweets, die sich gegen die Bills stellen. Also da muss man sagen, lag schon einiges im Argen. Und das war jetzt der logische Schritt, auch wenn er der vermeintliche Top-Receiver war, dass sich da die Wege trennen. Du hast es gesagt, für die Texans ist es ein früheres All-In, als man es vielleicht erwartet hatte. Da haben sie letztes Jahr überperformt mit CJ Stroud und haben natürlich mit dem günstigen Rookie-Quarterback-Vertrag jetzt die Chance, mehr zu investieren in der Defense, in Daniel Hunter, in der Offensive, jetzt in Stephon Diggs und da vielleicht früher, als man das vielleicht selber geplant hatte, Richtung Super Bowl zu schielen. Von daher würde ich sagen, für die Texans ein absolut guter Move. Diggs ist immer noch eine Waffe. Er hat jetzt nur ein Jahr Vertrag, das heißt, er muss auch was beweisen. Er ruht sich ja jetzt nicht auf mehreren Jahren aus. Von daher würde ich sagen, für die Texans und für Diggs auf jeden Fall ein guter Deal.
Ich glaube, es ist ganz ähnlich, dass Diggs in Buffalo einfach fertig war. Da gab es ja schon in dem Playoff-Spiel gegen die Bengals, also nicht in der jetzt abgelaufenen Saison, sondern eine Saison davor, gab es schon auf dem Feld zuerst kleine Streitigkeiten mit Josh Allen. Und das, denke ich, hat sich fortgeführt. Dazu kam dann noch dieser Switch beim Offensive Coordinator zu Joe Brady, von dem ein großer Teil der Offensive der Bills schon profitiert hat. Aber gerade Diggs eben nicht, der immer weniger Targets bekommen hat und auch immer weniger Yards gefangen hat und dazu mehr und mehr sich Drops geleistet hat, die dann teilweise doch ein bisschen auch fragwürdig waren. Von daher denke ich, dass die Bills jetzt einfach gesagt haben, gut, uns reicht's, wir gehen jetzt mit 9 jungen Receivern in die nächste Saison. Muss natürlich immer noch geschaut werden, wer kommt dann tatsächlich, wer ist vielleicht auch, darüber denke ich später noch drüber, für die Bills dann noch auf dem Board, wenn sie draften ja relativ spät. Aber ein Zweitrundenpick Ich hätte jetzt auch erwartet, dass sie noch mehr für ihn bekommen, aber ich glaube, das liegt auch im Alter und in seinem relativ hohen Capspace, dass da nicht mehr zu holen war.
Man kann das ja auch mal Zahlen unterlegen. In den letzten 8 Regular-Season-Spielen hatte er nur einen einzigen Touchdown. Er hatte weniger Yards, obwohl er ein Spiel mehr hatte in diesem Jahr. Das zeigt er dann auch, dass es da hinten raus wirklich überhaupt nicht mehr gestimmt hat. Jetzt haben sie Nyheim Hines abgegeben, jetzt haben sie Gabe Davis abgegeben und jetzt machen sie wirklich diesen kompletten Umbruch und geben halt auch Stephon Diggs ab.
Ja, und da muss man aber auch sagen, sie haben sich jetzt schon in die Situation rein manövriert, dass sie jetzt halt auch mindestens einen Receiver nehmen müssen im Draft. Also sie haben jetzt Curtis Samuel, Khalil Shakir sind die Top 2 Receiver im Depth Chart. Das ist jetzt nicht besonders viel. Einerseits ist es ja auch gut oder ist es eine einigermaßen gute Position, weil ich in der Wide Receiver Klasse wirklich extrem viel Potenzial auch sehe. Da ist viel. Wir haben, glaube ich, auch noch ein, zwei Kandidaten nachher, über die wir sprechen werden, die ich mir sehr gut in Buffalo vorstellen kann. Aber andererseits ist es halt auch die eine klare Regel, geh niemals mit so einem klaren Need in den Draft, dass es alle wissen, ne? Also du wirst gerne mal gejumpt von anderen Teams. Wir hatten das letztes Jahr bei den Jets, glaube ich. Entschuldigung, da wussten auch alle, die brauchen unbedingt einen Offensive Tackle und dann sind die Steelers halt vor sie getradet im Draft. Und das kann jetzt halt gerade so Richtung Ende erste Runde. Die Chiefs sind kurz hinter ihnen dran. Wenn die ersten 2, 3 Receiver dann sicher vom Board schon sind und der Run dann einsetzt auf so dieses zweite Tier, kann ich mir das halt wieder vorstellen. Und dann stehst du am Ende halt wieder da und hast dann nur einen Zweitrunden-Rookie, der dann deine Workload stemmen muss in der Offense. Es hat schon auch seine Gefahr.
Ich finde es so ein bisschen schade, so Stand jetzt haben 2 Top-Quarterbacks mit Josh Allen und ja auch Justin Herbert bei den Chargers irgendwie nicht so richtig die Receiver-Waffe. Ich hoffe nicht, dass die dann auch limitiert sind in ihrer Spielweise in der kommenden Saison und hoffe sehr, dass da im Draft noch was passiert, Jan.
Ich würde da tatsächlich ein bisschen widersprechen. Also ich finde nicht, dass Josh Allen jetzt bei 0 anfängt. Ich glaube, dass Khalil Shakir einen Schritt nach vorne machen wird, nach vorne machen muss. Sie haben, ihr habt es eben angesprochen, Curtis Samuel und sie haben Mac Hollins noch dazu geholt. Also ist jetzt nicht so, als würden da plötzlich 4 Rookie Wide Receiver auf dem Feld stehen. Er hat da schon einiges, mit dem er arbeiten kann.
Und in erster Linie haben sie natürlich noch Dalton Kincaid, ne, auf Tight End. Den darf man, glaube ich, nicht vergessen. Und man muss aber auch sagen, dass es mir bei den Wide Receivern trotzdem zu dünn ist. Aber Kincaid ist natürlich ein sehr guter Tight End, der sich, glaube ich, noch im zweiten Jahr weiterentwickeln kann.
Und man muss ja auch einfach sagen, es hatte sich festgefahren bei den Bills. Es hat nicht mehr funktioniert in der Offensive. Deshalb muss jetzt einfach frisches Blut, frisches Personal mit rein. Von daher glaube ich schon, dass das vielleicht ja auch für Josh Allen nochmal ein Anreiz ist, sich nochmal neu zu erfinden, weniger Interceptions und dann die Offensive nochmal neu zu beleben.
Was ich aber auch glaube, einfach mit Blick, ihr habt schon angesprochen, auf die jetzige Receiver-Klasse, wenn du es irgendwann machst, wenn du diesen Umbruch machst, dann jetzt, weil das Talent, ich glaube, Adrian hat es letzte Woche schon mal angesprochen, das ist die beste Receiver-Klasse, die wir seit langem, langem gesehen haben. Und natürlich gibt es die großen 3 mit Harrison, Odunze und Neighbors, aber auch dahinter ist wahnsinnig, wahnsinnig viel Talent da. Da kommen dann so Namen, den hatte ich letzte Woche schon angesprochen, A.D. Mitchell. Dann gibt's aber auch Brian Thomas von LSU. Da sind schon noch einige wirklich, wirklich gute auch Outside-Receiver da, mit denen die Bills und vor allem Josh Allen, ein Quarterback von seinem Kaliber, wirklich was anfangen können und auch schnell zu einem tollen Receiver machen können.
Der Rekord an Wide Receivern in der ersten Runde liegt bei 7 aus dem Jahr 2004. Es könnte sein, dass wir da dieses Jahr mindestens drankommen, wenn nicht sogar vielleicht einen drüber gehen. Also die Wide-Receiver-Gruppe, bin ich komplett dabei, die ist sehr, sehr attraktiv dieses Jahr.
Ich bin sehr gespannt, Jan. Also wenn du von Stephon Diggs und Gabe Davis kommst und dann, wen hast du aufgezählt? Mac Hollins, Shakir und Curtis Samuel, das sind ja Spieler, die werden in vielen Fantasy-Football-Teams liegen, nicht mal gedraftet. Also die sind immer noch im Waiver-Wire zu haben, was da bei rauskommt. Aber mal gucken.
Josh Allen läuft ja eh viel. Ich verstehe natürlich, dass du jetzt Gabe Davis hochhypst. Wir wissen alle, wo er hingewechselt ist, aber er muss das auch noch konstant unter Beweis stellen. Also da war er wirklich in seinen 1, 2 großen Spielen dann doch, hat er alles überstrahlt. Aber ob er das über 16, 17 Spiele in der Saison zeigen kann, ich würde es dir natürlich wünschen, aber das muss er uns erst noch beweisen.
Ja, das stimmt. Michi hat die Chiefs angesprochen. Auch die haben ein Receiver-Problem. Das hängt zusammen mit Rashee Rice. Der war vor kurzem in Dallas in ein illegales Autorennen verwickelt, das in einen Unfall mit 6 verletzten Personen mündete. Zusätzlich wurde in seinem Auto auch noch eine nicht unerhebliche Menge Gras gefunden, die in Texas gleichbedeutend mit Knast ist. Im besten Fall wird Rashee Rice, also in den für ihn am besten Fall für ein paar Spiele nur gesperrt. Im schlimmsten Fall ist seine NFL-Karriere vorbei und er muss hinter Gittern. Michi, wie gehen die Chiefs denn jetzt mit dieser Situation um, auch hinblickend auf den NFL-Draft?
Ja, das ist natürlich, das ist jetzt schon wieder die ähnliche Situation wie bei den Buffalo Bills, ne? Also bei den Chiefs ist es ja immerhin noch so, sie haben Marquise Brown geholt. Das ist ja eine gewisse Absicherung. Aber eigentlich müsstest du im Draft jetzt halt auch wieder relativ hoch nachlegen. Und ja, wir haben schon über die Bills gesprochen. Es gibt einige Teams, die auf der Jagd nach Receivern sein werden. Also das ist ein unangenehmes Szenario, vor allen Dingen, weil du halt jetzt auch noch nicht zu 100% sicher bist, was passiert. Also eigentlich müssen sie jetzt schauen, dass sie bis zum Draft Gewissheit haben, was mit Rashee Rice passiert. Also ich denke, die werden ja auch ihre Anwälte haben, die werden sie auch konsultiert haben, was da schon mal eine gute Nachricht ist. Also aus Chiefs Sicht, sie haben ihn noch nicht entlassen. Also wenn es komplett klar wäre, der geht jetzt 10 Jahre in den Knast, dann wäre der schon längst entlassen worden. Das war ja, glaube ich, auch bei Henry Rux damals so. Der war am nächsten Morgen nach seinem fatalen Unfall, den er da verursacht hat, schon entlassen. Und dann war relativ schnell klar, der wird nie wieder in der NFL spielen, sondern hinter Schloss und Riegel sitzen. Ist jetzt natürlich Sache der Juristen, da auch möglichst bis zum Draft sich zumindest ein paar Meinungen einzuholen, dass sie zumindest absehen können. Wird er jetzt vielleicht nur 6 Spiele gesperrt oder wird er 6 Jahre für 6 Jahre verurteilt. Dann am Ende ist das ein Business, da kannst du keine Rücksicht auf Einzelschicksale nehmen. Aber ich bin ehrlich gesagt auch nicht Jurist genug, um beurteilen zu können, was da passiert. Aber ich glaube, wir haben hier einen, der einen juristischen Hintergrund zumindest hat.
Oh Himmel, mein Studium da als Quelle zu nehmen, ist ein bisschen fragwürdig. Nein, also von dem, was ich so gelesen und gehört habe, ist es so, dass die Menge an Gras relativ unerheblich war. Das waren irgendwie 10,8 Gramm, glaube ich, wurden da gefunden. Das sollte jetzt im Endeffekt nicht das sein, was ihm dann die große Strafe einbringt. Was schlimmer ist, das sind 2 Anklagepunkte, die da stark besprochen werden. Das ist einerseits Drag Racing. Also ich glaube, die Situation war so, dass er sich einen Lamborghini gemietet hat und dann seinem Kumpel aus dem College die Schlüssel zu seiner Corvette gegeben hat und die haben sich auf einer Autobahn im hellen Tageslicht ein Autorennen geliefert und sind dabei dann gecrashed. Da laut Athletic droht ihm deswegen allein schon eine mehrjährige Gefängnisstrafe. Das kann aber auch in der Geldstrafe münden. Das Gleiche kommt dazu, dass sie sich danach wohl vom Unfallort entfernt haben. Beides braucht man, glaube ich, nicht drüber reden. Für einen NFL-Star absolut dämlich. Es gibt auch genug Videos und Bilder. Was es dann im Endeffekt wird, ist, glaube ich, jetzt noch nicht abzusehen. Der Mark Donovan, Chiefs Teampräsident, hat sich da noch sehr, sehr abwartend gegeben. Die haben auch gesagt, wir müssen jetzt erstmal alles klären. Was man, finde ich, schon noch erwähnen muss, ist, dass sich Rashee Rice relativ schnell und relativ verantwortungsvoll gegeben hat und hat sich sofort auch über Instagram entschuldigt und hat sich sehr, sehr glücklich gezeigt. Das ist, glaube ich, die gute Nachricht für alle, dass da niemand größer verletzt wurde. Es waren, glaube ich, nur kleinere Verletzungen. Das ist erstmal das Wichtige und alles andere, was es dann im Endeffekt wird, die NFL ermittelt ja auch, wird sich dann zeigen.
Das ist aber auch das Wenigste, dass er das macht, Konsti, oder?
Auf jeden Fall, gar keine Frage. Das war Pflicht, sobald die ganzen Videos, Dashcam-Videos, die es da so von gibt, rausgekommen sind. Aber wie gesagt, was im Endeffekt als Strafe, sowohl Gefängnisstrafe oder Geldstrafe rauskommt, als auch was die NFL dann im Endeffekt macht. Ich denke, da werden wir noch ein ganzes Weilchen drin sitzen, bis es dann deutlich wird.
Aber nochmal konkret nachgefragt, Jan, die Chiefs picken als Titelverteidiger logischerweise als letztes in der ersten Runde. Aber nur um sicher zu gehen, muss doch dieser Pick eigentlich ein Receiver sein. Vor allem, wenn, so wie ihr es eben angesprochen habt, diese Klasse als überdurchschnittlich gilt.
Ja, absolut. Man hat letztes Jahr gesehen, dass die Wide Receiver ein Problem waren. Sie haben trotzdem den Super Bowl gewonnen. Jetzt hat man bei anderen Teams mitbekommen, die ihre besten Receiver haben gehen lassen, die gesagt haben, okay, du kannst Trades verhandeln. Einzige Bedingung, du darfst nicht zu den Chiefs. Das war zum Beispiel bei Diggs so. Das zeigt ja, wie viel Respekt andere Teams vor diesen Chiefs haben, wenn die jetzt noch einen guten Receiver dazu bekommen. Und ja, wenn man sagt, Rice war letztes Jahr der beste Receiver, der fällt weg, dann müssen sie den erstmal ersetzen und brauchen eigentlich noch weitere Leute. Von daher ist ein Wide Receiver Pick auf jeden Fall höchste Priorität bei den Chiefs.
Bei denen ist ohnehin viel los. Wir kommen zur nächsten News. Ihr werdet es auch mitbekommen haben. Das Arrowhead, das Stadion der Chiefs, muss dringend renoviert werden. Die Chiefs hätten gern, dass das aus Geldern der Steuerzahler passiert. Die haben da aber logischerweise keinen Bock drauf. Die Fronten sind jetzt verhärtet und es steht womöglich sogar der Wegzug der Chiefs aus Kansas City an. Konsti, kannst du dir vorstellen, dass das tatsächlich passiert und dass wir womöglich in naher Zukunft uns über Spiele der St. Louis Chiefs freuen können?
Also ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass die Chiefs wegziehen. Man muss dazu sagen, das ist ja, es geht erstmal nicht nur um die Chiefs. Das ist ein Sportkomplex in Kansas City, Missouri, wo nicht nur die Chiefs ansässig sind, sondern auch das Baseballteam, die Kansas City Royals, die sich ebenfalls mit ihrem Stadion, ja, die sind mit dem Stadion nicht mehr zufrieden. Und dann war der ursprüngliche Plan, dass die Royals in die Innenstadt ziehen, sich dort ein neues Stadion bauen und die Chiefs von dem anderen Teil der Gelder, das, da geht es um eine Sales Tax, sich davon ihr Arrowhead-Stadion grundlegend renovieren und auf dem alten Gelände des Royals-Stadion, die stehen sich direkt gegenüber, dort ein Tailgate, also eine Party-Area vor dem Spiel bauen. Das war der grundlegende Plan, der wurde abgelehnt. Ich glaube trotzdem, dass die Chiefs einfach so sehr dort im Arrowhead vor allem verankert sind. Das ist eine legendäre Spielstätte. Bei den Chiefs glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass sie jetzt deswegen das Stadion wechseln. Ich meine, auch die haben wirklich reiche, reiche Besitzer. Und ich glaube, droht kaum eine Gefahr. Eine deutlich größere Gefahr sehe ich beim MLB-Team, die ja jetzt auch eine ganze Weile schon nicht mehr so performen seit ihrem Championship-Run vor, lass mich lügen, 9 Jahren, glaube ich, war es. Von daher, da sehe ich das deutlich, die deutlich größere Gefahr, dass die, wenn sie jetzt nicht ihre Gelder irgendwo herbekommen, dass die dann tatsächlich aus Kansas weggehen oder aus Kansas City weggehen.
Ja, ich glaube, es wurde jetzt zuletzt auch noch über einen Umzug nach Dallas spekuliert. Ne? Da hat der Bürgermeister von Dallas nochmal gesagt, sie wollen eine zweite Franchise. Und die Chiefs waren ja ursprünglich auch in Dallas gegründet. Die hießen ja Dallas Texans die ersten 2-3 Jahre, glaube ich, ihrer Existenz. Dem Owner, glaube ich, dem Chiefs-Owner gehört auch gleichzeitig der Fußballverein Dallas FC. Also da gibt's gewisse Connections, aber ich kann es mir genauso wenig vorstellen wie du, Konsti, dass sie in dieser Situation, in der sie jetzt auch sind, als wirklich erfolgreiches Team, das eine riesen Fanbase hat, dass die Dauerkarten auf Jahrzehnte hinweg alle weg sind, jetzt diese Franchise da wegzuholen mit einem immer ausverkauften Stadion, mit einer riesigen Fanbase, auch mit diesem Standing im mittleren Westen, also alle umliegenden Staaten ist ja komplettes Chiefs-Territorium. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es auch förderlich fürs Business wäre, da diese Franchise auszulagern. Das ist ja was anderes als bei den Chargers, bei denen halt in San Diego einfach niemand ins Stadion gekommen ist. Das ist auch was anderes als bei den Rams, die da in St. Louis auch nicht den großen Markt hatten und halt auch als aus L.A. stammten eigentlich. Ja, aber gut, ich bin auch schon oft von NFL-Ownern und ihren Entscheidungen überrascht worden. Aber vorstellen kann ich es mir eigentlich nicht.
Was für mich in Bezug auf diesen Dallas-Move noch ganz, ganz komisch wirkt, ist einfach, dass ich nicht glaube, dass die Cowboys damit auch nur im Ansatz einverstanden sind. Jerry Jones, bekannt als doch eher exzentrischer Owner, ich glaube nicht, dass der sich ein zweites Franchise in seine Stadt stellen lässt. Da bin ich einfach nicht von überzeugt. Dazu wurden ja noch andere Spielorte gemutmaßt, wie Austin zum Beispiel, ist auch in Texas. Aber auch da, dann hättest du 3 Franchises in Texas. Ja, Texas ist groß. Ich glaube aber nicht, dass das die anderen beiden Owner mitmachen und sich damit quasi selbst einen Teil dieses Kuchens wegnehmen lassen. Von daher glaube ich, die Chiefs bleiben schon in Kansas City.
Das wäre aber schon ein Boss-Move vom Bürgermeister von Dallas zu sagen, okay, die Cowboys kriegen es seit Jahren nicht hin, ich will jetzt diesen Super Bowl in die Stadt holen, dann kaufe ich mir halt die Chiefs, jetzt übertrieben gesagt. Aber ich bin da auch bei euch. Die Chiefs sind so verwurzelt, das war bei den Rams anders. Die bleiben auf jeden Fall da. Da werden sie schon eine Lösung finden.
Wir bleiben dran, wie man so schön sagt. Eine schnelle News noch. Josh Allen, Linebacker der Jacksonville Jaguars, hat seinen Vertrag verlängert. 5 Jahre, 150 Millionen, von denen 88 garantiert sind. Michi, ist das zu viel Geld oder ist das standesgemäß für so jemanden. Ich glaube, der letzte Saison 17,5 Sacks hatte und damit einen Jaguars-Franchise-Rekord aufgestellt hat.
In Bezug auf die letzte Saison ist es wahrscheinlich gerechtfertigt, auch wenn du sehen wirst, über die 5 Jahre steigt ja wieder das Salary Cap, dann ist es, und wir wissen, wie wichtig Edge Rusher sind, aber er hat es halt auch nur in dieser einen Saison auf diesem Niveau bewiesen, deswegen ist es natürlich ein bisschen schwierig, und was natürlich für die Jaguars dann ein bisschen unglücklich gelaufen ist, wenn sie ihn schon vorher verlängert hätten, hätten sie ja noch den Franchise-Tag vielleicht auf einen Calvin Ridley anwenden können, der jetzt weggegangen ist. Das ist vielleicht dann nicht ganz glücklich gelaufen aus Jaguars Sicht im Nachhinein. Die Preise sind halt gerade bei Edge Rushern so. Ich finde es ein bisschen überzogen, aber in 2 Jahren wird er wahrscheinlich schon wieder durch den steigenden Salary Cap ausgeglichen. Und dann sagen wir, hey, der ist doch gar nicht mal so teuer, wenn er jetzt diese Saison bestätigt. Aber das ist natürlich die Grundvoraussetzung.
Gut, dann beenden wir die News und kommen zu unseren sechs Lieblingsprospects im kommenden NFL-Draft. Das sind eure Lieblingsprospects. Ihr habt euch jeweils 2 College-Talente rausgesucht, die jetzt nicht augenscheinlich ausschließlich im Rampenlicht stehen, die vielleicht noch nicht jeder so auf dem Schirm hat, und stellt uns die Jungs jeweils vor mit einer kurzen Erklärung, warum ihr sie so feiert. Jan, du darfst anfangen. Dein erster Lieblingsprospect.
Mir gebührt die Ehre, dann fange ich an und bleib bei einem Edge-Rusher. Ich habe mich für Laiatu Latu entschieden von der UCLA. Ein sehr spannender Spieler vorm Draft, weil er bei Mock-Drafts und Predictions in sehr unterschiedlichen Regionen geführt wird. Also von nah dran bis an den Top 10 bis, ja, hintere erste Runde bis, ja, überhaupt erste Runde. Da war wirklich sehr, sehr viel Verschiedenes dabei, und deshalb habe ich mir mal ein bisschen angeguckt, was so seine Stärken sind und was so seine Schwächen sind und wo er dann vielleicht am Ende wirklich landen könnte. Sein großes Plus ist auf jeden Fall seine Technik. Also er hat eine unfassbare gute Technik mit seinen Händen, mit seinen Armen. Da sagen die Experten, die sich ihn angeschaut haben, ey, der sieht aus, als wäre der schon 5 Jahre in der NFL dabei. Das sieht wirklich sehr, sehr gut aus, und da macht er wirklich keinem was vor. Da ist er absoluter Experte. Was gegen ihn spricht, um da direkt anzuknüpfen: es gibt nur seine Technik. Es gibt keinen wirklichen Plan B. Er hat jetzt nicht die krasse Physis, die man vielleicht von Edge-Rushern in der NFL kennt, die einfach auch mal einen Gegenspieler im 1 gegen 1 auffressen können, sie einfach nur wegdrücken. Das fehlt ihm so ein bisschen, und deshalb musst du dich als Team, wenn du ihn haben willst, entscheiden, reicht dir diese Technik allein oder brauchst du jemanden, der noch vielseitiger ist, der da noch mehr auf der positiven Seite mitbringt. Coaches sind auf jeden Fall von ihm überzeugt, denn er hat zum Beispiel den Pac-12 Defensive Player of the Year Award gewonnen, der von Coaches vergeben wird. Das, finde ich, ist schon nochmal ein anderes Merkmal, als wenn jetzt irgendwie Fans oder sowas da diese Awards vergeben. Also die sind auf jeden Fall komplett von ihm überzeugt, was für mich auch dafür sprechen würde, dass er eher früher als später in der ersten Runde vom Board geht. Er ist nicht der Top-Edge-Rusher in der Runde, und deshalb finde ich sehr spannend, wo er sich dann einreihen wird.
Ja, die krasse Geschichte bei ihm ist ja, und vielleicht auch der größte Negativpunkt, den viele General Manager sehen, dass er ja schon im College eigentlich aufgehört hatte mit Football, und zwar aus medizinischen Gründen. Also der hat bei Washington gespielt, und da haben ihn die, er hatte, glaube ich, eine Nackenverletzung war es, ne? Was immer schwierig ist. Teamärzte gesagt, ey, du solltest kein Football mehr spielen mit dieser Verletzung, lass es bleiben. Und dann hat er das College gewechselt und ist an ein College gegangen, wo sie ihm gesagt haben, ja doch, für uns darfst du schon spielen. Was ich schon immer, weiß ich nicht so recht, was ich davon halten soll von so einer Sache. Wir wissen, wie schlimm Nackenverletzungen ausgehen können. Und ich glaube, allein das wird ihn halt den ein oder anderen Platz im Draft kosten. Von den Anlagen her, Jan, ich finde, das ist sogar der beste Edge-Rusher meiner Meinung nach in der Klasse. Also es hat mir selten so viel Spaß gemacht, Tape von einem Edge-Rusher anzuschauen wie bei Latu, weil der hat so viele Wege, wie er gewinnen kann. Der ist auch so flexibel, der setzt die Hände so gut ein. Gerade wegen der Verletzungsgeschichte ist halt viel Risiko dabei. Aber manchmal hat man auch den Eindruck, der spielt Schach mit seinem Gegenspieler so ein bisschen. Und ich glaube, vom Potenzial her, klar, er ist nicht der athletischste. Er ist aber jetzt auch athletisch jetzt nicht so auf unserem Level zum Beispiel, der kann schon auch ein bisschen was. Und ich glaube, er kann schon der beste Edge-Rusher in der Draft-Klasse werden. Ich glaube halt nicht, dass er als erster vom Board geht. Das werden wahrscheinlich 1-2 andere sein. Ich habe mir zumindest die Rams notiert als möglichen Landing-Spot. Die haben ja jetzt gerade durch, also ist zwar kein Defensive Tackle, aber die haben auf jeden Fall einen Need auf Edge Rusher. Das ist so Mitte der ersten Runde. Ich glaube, so an 18, 19 picken die Rams. Da könnte ich ihn mir vorstellen, dass er da geht. Ich weiß nicht, ich habe noch die Cardinals und ich habe mir auch die Bills sogar noch notiert, falls die keinen Receiver nehmen. Also dann eher Richtung Ende erste Runde. Ich denke, da sollte er auf jeden Fall vom Board gehen. Weiß nicht, habt ihr noch andere Teams, wo ihr ihn euch vorstellen könnt?
Ich würde da kurz nochmal reingrätschen, weil ich natürlich nicht ganz uneigennützig mir den Spieler angeschaut habe. Er ist natürlich auch bei Seattle auf 16 ein Thema, die auch Edge Bedarf haben. Ich glaube, da geht's eher um die Interior O-Line an erster Stelle, aber man kann sich ja halt zumindest mal mit dem Spieler beschäftigen. Du hast es gesagt, er war in Washington bei den Huskies am College. Mhm. Schöne Grüße an Daddy. Von daher ist es natürlich immer wieder eine schöne Beziehung. Er hat selbst gesagt, diese Nackenverletzung war beim Combine bei den Interviews überhaupt kein Thema. Muss er natürlich auch irgendwie sagen, wie es dann hinter den Türen wirklich aussieht, ist nochmal eine andere Geschichte. Er hat danach, das muss man dazu vielleicht auch sagen, wieder komplett durchgespielt. Hatte dann auch 23,5 Sacks und 112 Pressures in den letzten zwei Jahren. Da sah es dann wieder gut aus. Aber klar, bei Nackenverletzungen müssen eigentlich alle Alarmglocken schrillen.
Ich glaube, also ich sehe es ganz wie ihr, dass er eigentlich vom Tape her der beste Edge-Rusher ist. Man muss natürlich dazu sagen, diese Edge-Klasse in diesem Jahr ist jetzt nicht die allertollste, so was ich auch von Scouts gelesen habe. Die sind nicht wahnsinnig überzeugt von der gesamten Klasse als solches. Da ist Dallas Turner von Alabama noch der am höchsten gerankt wird. Aber danach kommt er schon. Und ich glaube, also wenn er bis 16 fällt, bis 18 fällt, mich würde es auch nicht überraschen, wenn er schon ein bisschen früher weggeht, wobei man da natürlich auch sagen muss, da sind dann noch ein paar Teams dazwischen, wie die Broncos, wie die Raiders auch, die eventuell in eine andere Richtung eher gehen sollten. Von daher, von mir aus gesehen, würde ich entscheiden dürfen, würde gar nicht so weit fallen. Aber wie es dann im Endeffekt auch mit der Nackenverletzung aussieht, muss ich dann, glaube ich, noch zeigen. Aber vom Talent her ist der Wahnsinn. Und wie Michi schon gesagt hat, macht so viel Spaß zum Anschauen.
Ihr bei den Seahawks wollt ihn doch nur haben, Jan, aufgrund seines Namens, oder? Layatu Latu ist natürlich schon mal ein geiler Name und erinnert mich, wie heißt einer der Lieblingsspieler von Detti? Der heißt doch auch so Tofu.
Weißt du, wie ich meine? Alle Lieblingsspieler von Detti heißen so. Also wir wissen auf jeden Fall, wen er genommen hätte als sein Lieblingsprospekt. Jan, da hast du ihn weggeschnappt.
Ja, Detti, auch wenn er heute nicht in der Folge dabei ist, natürlich immer im Herzen mit dabei. Huskies, Seahawks. Das passt. Aber ich befürchte auch, dass er an 16 nicht mehr zu haben ist, um da mal.
Wobei UCLA hat er zuletzt gespielt da, und zu den Rams, da wird er natürlich, wäre auch vor der Haustür gewesen. Ne?
Ja. Wie immer haben wir jetzt nicht alles doll konkretisiert, unseren Ablaufplan. Jan, möchtest du auch schon deinen zweiten Prospect nennen oder möchtest du jetzt Michi oder Konsti für ihren jeweils ersten Lieblingsprospect nennen? Du darfst es dir aussuchen.
Ich schmeiß das Football-Ei rüber und lass den anderen beiden jetzt mal den Vortritt.
Nehme ich?
Ja, wenn ich aussuchen muss, dann nehme ich Konsti, um den Druck nochmal enorm zu erhöhen, als immer noch Icing-Frischling.
Ich hatte ja schon in der vergangenen Folge so ein bisschen meine eigene Rubrik mit Konstis Crushes. Da habe ich natürlich schon einige von meinen Lieblingsprospects genannt. Aufgrund der großartigen Receiver-Klasse, wir hatten es jetzt heute schon oft genug, habe ich mich aber auch wieder für Wide Receiver entschieden. Auch den Namen vom ersten habe ich schon genannt, das ist Brian Thomas Jr. Das ist ein Wide Receiver von LSU. Der stand dort meiner Meinung nach so ein bisschen im Schatten des noch höher gerankten Malik Nabers, der dort ja jegliche Rekorde gebrochen hat. Aber auch Brian Thomas Jr. ist für mich ein ganz klares First-Round-Talent, wenn man sich den anschaut. Das ist von der Physis und von der Schnelligkeit her unfassbar beeindruckend zu sehen, was der so kann, was der so auch für einen Unterschied machen kann. Der ist, ich glaube, beim Combine wurde er gemessen als 6'3 und 3/8 Inches. Also der hat eine gewisse Größe, der ist auch physisch ganz gut. Plus dazu kommt, er ist unfassbar, unfassbar schnell. Der hat eine 4-3-3-40-Time gelaufen im Combine. War einer der wenigen LSU-Spieler, die überhaupt eine 40-Time im Combine gelaufen sind. Die ganzen anderen haben es ja dann erst beim Pro Day gemacht. Wenn überhaupt, er ist ein wahnsinnig, wahnsinnig gutes Vertical Threat. Dadurch sowohl aus dem Slot als auch Outside. Er kann beides spielen. Das ist so eine gewisse Variabilität, die ich dazu noch schätze. Und er war jetzt in seinem letzten College-Jahr, also er war insgesamt 3 Jahre bei LSU, aber vor allem in seinem letzten College-Jahr war er auch extrem produktiv. Hat 68 Receptions für 1177 Yards und 17 Touchdowns mal kurz abgerissen. Das ist schon eine Wahnsinns-Deadline. Wie weit vorne er dann im Endeffekt gedraftet wird, kommt im Endeffekt ganz darauf an, wie schnell dieser Run-off-Receiver losgeht. der wäre so ein Kandidat auch, den ich mir wirklich gut vorstellen könnte, sowohl bei den Bills als auch bei den Chiefs. Das ist dann so gegen Ende der ersten Runde, wenn der Run aber vorher losgeht, kann es auch sein, dass er schon so um die 20 gepickt wird. Das werden wir sehen, wann es dann im Endeffekt losgeht. Aber wer auch immer ihn bekommt, bekommt ein wahnsinnig gutes Deep Threat, das auch physisch wirklich was drauf hat, der wenige Schwächen hat. Das heißt, so ein bisschen Fragezeichen beim Footwork manchmal und so ein bisschen bei Contact, da muss noch ein bisschen nachgezogen werden. Aber an sich ist es ein tolles Prospekt, über den sich auf jeden Fall ein Franchise sehr, sehr freuen wird.
Ja, der halt extrem viel Potenzial in erster Linie mitbringt, finde ich. Deswegen, also er ist sehr spannend halt auch für die Zukunft. Ich finde, er ist jetzt vielleicht noch nicht ganz so weit wie andere in dieser Draftklasse, gerade als Roadrunner. Da sehe ich ihn noch nicht so weit. Ich glaube, er ist jetzt noch kein Nummer 1 Receiver für ein Team, er kann aber noch einer werden. Also wenn es gut läuft, halt auch so ein richtig klassischer Outside Receiver, weil du hast angesprochen, die athletischen Werte sind off the charts. Und ich glaube, diese 17 Touchdowns, die du angesprochen hast, waren sogar auch die meisten überhaupt im College Football letztes Jahr. Also er ist ein Deep Threat, er ist ein Red Zone Threat. Wo ich dann immer bei solchen Konstellationen nie so ganz weiß, sind diese Einzelspieler in so einer geilen Offense dann wirklich so gut oder werden die von den Mitspielern so gut gemacht im College? Also Jaden Daniels wird an 2 oder 3 wahrscheinlich weggehen. Malik Nabers hast du schon angesprochen, der wird in den Top 10 ziemlich sicher gehen. Brian Thomas wahrscheinlich in der ersten Runde. Kennen wir ja von LSU, gab es ja auch mal den einen Draft mit Joe Burrow, Justin Jefferson und Ja'Marr Chase. Die waren dann natürlich auch einfach alle absolute Überflieger. Und wenn es wieder so läuft, dann gibt es 3 Teams, die sich so richtig freuen können. Aber wir haben es auch schon mal umgekehrt gesehen. Also Mac Jones hat ein überragendes Waffenarsenal in Alabama und hat dann ohne dieses Waffenarsenal in der NFL nicht mehr so funktioniert. Ich muss mich dann auch leider an den Amari Rodgers erinnern, der Lieblingsreceiver von Trevor Lawrence, glaube ich, war im College. Und da auch mit ihm alles auseinandergenommen hat. Und in der NFL bei den Packers war es dann der absolute Bust. Spielt jetzt nicht mal mehr in der NFL nach 2 Jahren, sondern in der USFL, habe ich dann nachgucken müssen, weil ich es nicht mal wusste, was der jetzt macht.
UFL heißt die neuerdings.
Okay, das tut mir sehr leid. Also da bin ich gespannt, wie dieses Trio dann in anderen Umständen funktioniert, aber prinzipiell bin ich bei dir, ist ein sehr, sehr spannender Spieler, vor allen Dingen halt, was das Potenzial angeht, was das Ceiling angeht.
Wo könntest du ihn dir vorstellen, Jan?
Ich habe ihn tatsächlich auch bei den Bills. Ich habe die Buccaneers auf 26 noch als Option. Und wenn, wie Konsti sagt, der Run früher losgeht, sehe ich die Steelers auf 20 tatsächlich noch mit im Rennen. Sollte es wirklich diesen Hype und diese Angst, dass die ganzen guten Wide Receiver einem vor der Nase weggeschnappt werden, doch früher losgehen als erwartet. Wir reden ja vielleicht noch gleich über einen der Top-Receiver, ob der sich noch zwischen die Quarterbacks mogeln kann oder nicht. Dann könnte es auch deutlich früher losgehen. Aber so Richtung 20 sehe ich ihn schon.
Überleitung des Todes zu Michi. Welchen Top-Receiver könnte Jan wohl meinen?
Ja, es ist ein bisschen langweilig. Ich habe mir eins der absoluten Top-Prospects gekrallt. Ich glaube, es ist mein absoluter Lieblingsspieler in diesem Draft. Das liegt vielleicht auch daran, dass ich schon so als Kind, als ich meine ersten NFL-Spiele gesehen habe, da war ich großer Fan seines Vaters, Marvin Harrison Sr., Hall of Famer, jahrelang der Nummer 1 Receiver von Peyton Manning bei den Colts gewesen. Und als ich so die ersten Male Playoffs geschaut habe, Anfang der 2000er, da war Marvin Harrison Sr. so das große Ding. Da war das, glaube ich, so der beste Receiver in der NFL. Und ja, ich glaube auch wirklich, dass Marvin Harrison Jr., das ist mein Prospect, auch theoretisch der beste Receiver in der NFL werden kann, weil also ich habe selten, seit ich jetzt den Draft oder das College Football mehr verfolge, einen Receiver gesehen, der eigentlich alles kann. Ich glaube, der bringt eigentlich alles mit, um auch ein klassischer Ex-Receiver, ein Outside-Receiver zu werden, wie sie sehr schwer zu finden sind mittlerweile in der NFL. Den bringst du outside, der kann die Separation kreieren, der kann die Cornerbacks tief schlagen, der legt Big Plays auf. Und was mich aber vor allem an ihm beeindruckt, das ist seine Fähigkeit, dass er kann jeden Catch machen, weil er so gut adjusted. Das fand ich wirklich, ist wirklich off the charts. Also er hat bei Ohio State letzte Saison zumindest, gut, davor hatte er CJ Stroud, aber letzte Saison hatte er keinen guten Quarterback eigentlich. Das sieht man auf Tape eigentlich sehr wenige wirklich präzise Würfe in seine Richtung, aber er bringt sich halt immer in die Position, den Catch zu machen. Er hat eine sehr gute Beinarbeit, er hat richtig gute Hände. Das erinnert mich ein bisschen auch an CeeDee Lamb, die Hände und dieses Adjusten, was das angeht, wobei ich ihn eigentlich nicht so sehr mit CeeDee Lamb vergleichen würde als Spielertyp, sondern eher so diese klassischen Outside-Receiver, Vielleicht aktuell ein Mike Evans oder ein bisschen früher noch ein AJ Green. Marvin Harrison Jr. ist ein bisschen kleiner als die beiden. Aber ich glaube, so ein Spieler kann er trotzdem werden. Die sind beide sehr früh in der ersten Runde gegangen in ihrem jeweiligen Draft. Und ich glaube, die ersten drei Picks, das hatten wir, glaube ich, letzte Woche schon gesagt, das werden Quarterbacks sein mit fast 100%iger Sicherheit. Und dann glaube ich, dass die Arizona Cardinals meiner Meinung nach Marvin Harrison Jr. nehmen sollten. Das würde ich jedenfalls tun, wenn ich GM wäre. Wird ja viel über einen Downtrade spekuliert, aber ich glaube, Marvin Harrison ist ein Spieler, der kann dein Gamechanger sein mit Kyler Murray als Quarterback. Mit so einer Kombination kannst du Spiele gewinnen. Die haben eine Need of Wide Receiver, nachdem Marquise Brown weg ist. Ja, und dann nimmst du dieses Riesentalent an Nummer 4 auf einer Premium-Position. Receiver werden immer wichtiger. Aber ja, ich habe jetzt oft auch gelesen, dass Malik Nabers vor ihm gerankt ist in Wide Receiver Rankings. Deswegen würde es mich auch interessieren, wie ihr das seht. Nabers ist natürlich explosiver. Das ist vielleicht so ein bisschen die kleine Schwäche bei Marvin Harrison. Er ist schon schnell, aber ist jetzt nicht der explosivste. Würdet ihr lieber Nabers nehmen oder seht ihr auch Marvin Harrison Jr. vorne, Konsti?
Also für mich ist da eine ganz klare Antwort nein. Für mich ist Harrison, die Diskussion hat man tatsächlich mit Adrian Franke letzte Woche schon mal. Für mich ist der Harrison einfach nochmal einen Schritt davor von dem, was du schon angesprochen hast, was er kann, wie er auch einfach sich selber trägt. Bei Nabers kam jetzt in den letzten Tagen und Wochen so ein bisschen auch noch auf, dass möglicherweise Off-Field-Issues vorliegen. Da gab es einen Scout, glaube ich, der gesagt hat, er sehe ihn ungern in einer großen Stadt, weil es da zu viel Ablenkungspotenzial gibt, was man auch immer davon halten mag. Für mich ist aber Marvin Harrison einfach das Can't-Miss-Prospect in diesem Draft. Ich habe den auch bei mir selber höher gerankt als alles andere, was es so gibt. Selbst höher tatsächlich als in Caleb Williams, weil ich einfach total begeistert bin von Marvin Harrison. Wenn ich mir, glaube ich, aus dem Draft einen Spieler aussuchen könnte, den du in jede Offense in dieser Liga packen könntest, dann wär's auf jeden Fall Harrison. Ja. Ich, auch wie du, wenn die Cardinals diesen Pick haben, außer sie bekommen jetzt ein absolut utopisches Angebot, irgendwie 3 First-Round-Picks oder so für diesen Nummer 4-Pick, dann musst du den meiner Meinung nach zumindest nehmen. Und ich glaube auch tatsächlich, dass sie das nehmen werden. Und wie gesagt, außer die Vikings kommen rein, bieten den Cardinals ihre Picks 11, 23 plus einen First-Round-Pick nochmal im nächsten Jahr. So ein Angebot, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass die Cardinals schwach werden. Aber ansonsten, den musst du meiner Meinung nach nehmen. Und das, glaube ich, werden sie auch machen.
Frage an dich, Konsti. Wie viel Prozent, wenn bei deinen Patriots die 100%ige Überzeugung bei den Top-Quarterbacks fehlt, wie viel Prozent Möglichkeit besteht, dass sie sich Harrison an 3 schnappen?
Das ist eine ganz, ganz schwierige Frage. Ich glaube tatsächlich, wenn die Patriots von keinem der noch übrigen Quarterbacks, die picken ja an 3, überzeugt sind, dass sie eher raustraden. Natürlich würde ein Harrison schon wirklich Sinn machen und würde die Offense gleich mal um ein ganzes Level verbessern. Wäre auch sofort mit weitem, weitem Abstand der Nummer 1 Receiver von den Patriots. Aber dann ist es eher so, gut, von wem soll der Bälle fangen? Von Jacoby Brissett. Da ist dann ein Harrison fast schon unterbenutzt und eigentlich schon fast verschenkt. Da, glaube ich, da nehmen sie dann lieber die utopisch vielen Picks, wer auch immer sie ihnen dann im Endeffekt zuschustern wird. Meiner Meinung nach sind es die Vikings, die versuchen werden, sich nach den Commanders jeden Pick zu schnappen, um auf Teufel komm raus irgendwie einen Quarterback zu bekommen. Wenn die Patriots nicht überzeugt sind von Daniels oder May, wer auch immer von den beiden da noch übrig ist, dann glaube ich eher, dass sie raustraden werden, als dass sie wirklich Harrison nehmen, auch wenn ich den unfassbar gern in den Patriots-Farben sehen würde und mir auch sofort ein Trikot holen würde.
3 der 6 euer Lieblingsprospects sind Receiver. Konsti, du hast noch einen weiteren. Wollen wir das einmal abschließen?
Gerne. Ich habe noch eine ganz andere Art von Receiver auch mitgebracht, der auch schon beim Combine für wahnsinnig viel Schlagzeilen gesorgt hat. Auch das meiner Meinung nach absolut zu Recht, weil er einfach die schnellste Combine-Zeit aller Zeiten gelaufen hat. Die Rede ist von Xavier Worthy von Texas. Ist auch ein Wide Receiver, ist ein ganz anderer Spielertyp, ist eben klein und unfassbar schnell. Hat eine 40-Time von 4:21 gelaufen. Das war noch mal ein bisschen schneller als alles, was so davor kam. Er ist ein generell extrem explosiver Spieler, hat dazu im Vergleich zu manchen anderen dieser zweiten Riege der Wide Receiver in dieser Klasse viel Erfahrung. Er war 3 Jahre Starter, hat auch immer zumindest mal die 700-Yard-Marke geknackt. Da war in seinem ersten Jahr waren es 981, dann 760 und jetzt im vergangenen Jahr hat er die 1000-Yard-Marke geknackt und 1014 Yards gefangen. ist ein wahnsinnig, wahnsinnig spannender Spieler, wo aber ganz, ganz unklar ist, wo er im Endeffekt geht. Er selber wünscht sich, das hat er über Twitter, glaube ich, gepostet, dass ihn die Chiefs nehmen und ihn dann so benutzen, wie sie früher Tyreek Hill benutzt haben. Fand ich ganz lustig. Weiß ich aber nicht, ob es tatsächlich so kommt. Vom reinen Talent, das er so dargestellt hat, ist es wohl ein Second-Round-Pick. Wenn sich jetzt aber ein Team, und wie es ja meistens so ist, so war es auch damals bei den Bengals mit John Ross, der auch eigentlich eher in der zweiten Runde gesehen wurde. Und dann, weil er beim Combine halt den 40-Yard-Record gebrochen hat, ist er dann plötzlich, ich glaube, an 9 gezogen worden. Das kann ich mir schon in diesem Jahr auch wieder vorstellen, dass irgendein Team sich einfach in diesen wahnsinnigen Speed verliebt und dass sie sagen, wir brauchen einfach einen, da können wir den Ball einfach nur irgendwie in die Tiefe werfen und er rennt es schon. Dann könnte ich mir vorstellen, dass es auch früher geht. Vom reinen Talent her glaube ich aber, dass er eigentlich in der zweiten Runde, am Anfang der zweiten Runde am besten aufgehoben ist. Wer ihn dann im Endeffekt nimmt, wird sich dann zeigen.
Auf dem Papier liest sich das alles super gut. Die schnellste Zeit ever. Route Running, schnelle Richtungswechsel, Motion Play, wo er mit Anlauf dann kommen kann. Wenn man dann sich ein bisschen genauer seine Zahlen anguckt, dann sieht man halt auch, warum Speed eben nicht alles ist. Er hatte im letzten College-Jahr nur 6 Catches über 20 Yards. Wenn du dann denkst, okay, der überläuft doch jeden Cornerback, dann sind natürlich nur 6 Catches ein bisschen wenig. Da sind Drops dabei, ihr habt die Physis angesprochen, da ist sein Blocking vielleicht ein kleineres Problem. Und dann überlegt man sich halt, ob Speed allein ein bisschen eindimensional ist. Was, finde ich, noch für ihn spricht, er hatte auch über 500 Yards Punt Return. Das wird natürlich mit der neuen Kickoff-Regel wieder ein Thema. Nutzt du einen, nutzt du zwei? Das fand ich generell bei diesem Draft, wenn man sich die Leute angeguckt hat, wer hat wie viele Punt Return Yards gehabt, das wird ein wichtiges Thema und es ist auf jeden Fall nochmal ein Plus, was für ihn sprechen würde, wenn du sagst, okay, Contested Catches, Blocking jetzt vielleicht nicht sein großes Plus, aber gib ihm beim Kickoff den Ball und er soll einfach loslaufen und gucken, wie weit er kommt, ist natürlich was für viele Teams dieses Jahr attraktiv wird.
Da bin ich voll bei dir. Da bringt er eine wahnsinnige Qualität, eben wie ein Hill. Allerdings ist auch da wieder so ein bisschen die Frage mit seinem Frame. Wenn man diesen Vergleich mit Hill weitermachen will, er ist halt noch mal ein gutes Stück schmaler. Er ist ähnlich klein, aber noch mal ein gutes Stück schmaler. Und damit kommt nicht nur im Receiving Game so ein bisschen, wo da einfach von vornherein schon immer das Fragezeichen war, wie gut kommt er gegen auch vor allem Press Coverage von der Line weg. Da kommt dazu, dass er, wenn er im Return Game dann noch die ganze Zeit Hits abbekommt, wie lang hält da sein doch, wie gesagt, relativ schmaler Körper dann überhaupt stand? Wie lang kannst du ihn als so eine Return-Waffe dann überhaupt benutzen? Das wird sich alles zeigen. Gut, mit der neuen Kickoff-Regel ist die Chance, dass er harte Hits bekommt, ein bisschen weniger. Aber das ist dennoch was. Also der Frame wird ihn, glaube ich, dann doch einige Draft-Positionen kosten. Aber dass er einen gewissen Wert hat in der NFL, ist, glaube ich, unbestritten.
Ganz kurz, 1,78 und 85 Kilo wurde er, glaube ich, offiziell gelistet, damit man mal eine Vorstellung hat, wie schmal er wirklich ist.
Ja, ich glaube, wenn man sich jetzt auch anschaut, vor wen er sich da jetzt so alles gesetzt hat bei den besten 40 Times ever, da muss man für ihn hoffen, dass es ein bisschen besser läuft bei ihm. Das sind ja wirklich, also echt wenige, die da langfristig Alarm gemacht haben. Also John Ross hast du schon angesprochen, der ist, glaube ich, auch nicht mehr in der Liga mittlerweile. Hatte auch nur so 2, 3,5 einigermaßen gute Spiele überhaupt. Einzige Ausnahme eigentlich Chris Johnson, der sehr lange diesen 40-Rekord gehalten hat und der dann auch ein richtig guter Running Back in der NFL war, aber ansonsten ist dann sowas wie Marquis Goodwin, der glaube ich noch in den Top 10 steht, das ist noch das Höchste der Gefühle, wenn man da diese Liste durchgeht und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Rolle, die ich für Xavier Worthy sehen würde in der NFL, halt dieses klassische Deep Threat, so ein Field Stretcher. Bisschen das, was auch Marcus Wallace-Scantling gemacht hat für die Packers und die Chiefs oder eben Goodwin lange Zeit. Ich glaube, für mehr fehlt ihm einfach, wie angesprochen, die Physis gegen Press-Coverage gerade. Aber ich finde halt, er könnte halt so ein, ja, Speed ist einfach ein wahnsinniger Value in der NFL. Und wir haben es vorhin angesprochen, Justin Herbert und Josh Allen, die mit ihren Kanonenarmen und dann so diese Bomben auf Xavier Worthy, das wäre natürlich schon interessant. Und ich glaub schon, dass es gut abgehen könnte, aber ich sehe nicht, dass er ein Nummer 1 Receiver in der NFL wird. Ich sehe aber trotzdem, dass er in der ersten Runde, Ende der ersten Runde gedraftet wird, weil es immer mindestens ein Team gibt, das denkt, ich kann jetzt doch noch was aus ihm machen und ich krieg denn ja, wenn er noch ein bisschen was drauflegt an Muskelmasse und ein bisschen das Route Running noch verfeinert, dann ist es ja ein Nummer 1 Receiver. Deswegen glaube ich relativ sicher, dass er auch höher gepickt wird, als er eigentlich gerankt wird am Ende.
Hör mal, wer da hämmert. Bei wem von euch wird irgendwo gehämmert?
Ja, bei mir, sorry, ich weiß gerade auch nicht genau, wo es herkommt, von draußen oder von oben.
Okay, gut. Sag mal, Michi, Konsti hat gerade die neuen Kickoff-Regeln auch angesprochen. Das macht ja auch deinen zweiten Lieblingsprospekt sehr interessant, weil das ist ja nicht nur ein reiner Verteidiger, sondern auch ein Returner, richtig?
Ja, ich hoffe jetzt, dass ich überhaupt zu verstehen bin gerade. Mein zweites Prospect ist auf der Defensive-Seite, Cooper DeJean, ist natürlich allein deswegen schon ein Favorite von mir, weil ich ja sehr frankophil bin, wie viele wissen, auch wenn er leider nicht DeJean heißt, sondern DeJean. Nein, Cooper DeJean ist total spannend, weil er einer der besten Punt-Returner war, erstmal im College die letzten 2 Jahre. Hat bei Iowa gespielt. Sein Trainer dort hat gesagt, er ist wahrscheinlich einer der besten Spieler, die überhaupt jemals an diesem College gespielt haben. Die sind ja eigentlich eher so für Tight Ends bekannt, diese Tight End University, mit George Kittle, TJ Hockenson, Sam LaPorta, alle aus Iowa. Aber es gibt noch einen anderen aktuellen NFL-Spieler aus Iowa, und an den hat mich Cooper DeJean ziemlich erinnert. Und das ist Micah Hyde, der jetzt gerade kein Team hat, bis vor kurzem bei den Buffalo Bills gespielt hat, davor bei den Green Bay Packers gespielt hat, zu Anfang seiner Karriere, als er in die NFL kam. Und da war er so ein richtiges Swiss Army Knife. Also der konnte Cornerback und Safety spielen. Der hat alle Positionen in der Secondary eigentlich gespielt. Und das sehe ich bei Cooper DeJean auch. Der hat im College meistens Cornerback gespielt. Er sieht aber überhaupt nicht aus wie ein Cornerback eigentlich. Und wenn man ehrlich ist, erstmal natürlich, weil er weiß ist und einen weißen Starting Cornerback in der NFL, das gab es, glaube ich, auch über 20 Jahre nicht mehr so richtig. Vor allem aber auch, weil er eher, der ist ziemlich muskulös gebaut. Der ist jetzt nicht so ein langer, schlaksiger Cornerback, wie es eigentlich meistens der Fall ist. Und deswegen kann ich mir halt gut vorstellen, dass er in der NFL vielleicht noch als Cornerback anfängt und dann eben, wie es auch ein Micah Hyde gemacht hat, früher oder später zum Safety wird, dass er halt aber auch viel rumgeschoben wird. Das wird immer wichtiger in der NFL, diese Flexibilität in der Defense. Cooper DeJean ist so ein flexibler Spieler, der kann Cornerback, der kann Nickel-Cornerback, der kann Safety und der kann Punt-Returner, vielleicht auch Kick-Returner. 2022 hat er 5 Interceptions gehabt, er ist halt ein absoluter Playmaker, er hat 3-mal einen Pick-6 gehabt, ich glaube noch mal 2 Return-Touchdowns noch drauf. Letzte Saison hat er sich dann leider relativ früh verletzt, soll aber wieder fit sein und allein wegen dieser Verletzung wird er wahrscheinlich eher Richtung Mitte, Ende erste Runde gepickt, wird er zumindest jetzt projected. Ich weiß, soll man sich bei seinem eigenen Team, soll man sich nie vorher auf einen Spieler festlegen, aber wenn der Ende der ersten Runde noch für die Packers verfügbar wäre, ich würde mich sehr freuen, wenn er käme, weil das ist der neue Defensive Coordinator Jeff Heffley, der will ja sehr flexibel spielen, eine sehr flexible Defense. Die Packers haben einen Need noch neben Xavier McKinney, den sie jetzt geholt haben. Auf Cornerback weißt du auch noch nicht so genau, was mit Eric Stokes ist. Aber das ist natürlich vielleicht ein bisschen Wunschdenken, weil er könnte sehr gut auch schon vorher weg sein. Oder was meint ihr, in welcher Range er gehen wird?
Ganz kurz, Konsti, du bist gleich dran. Ich möchte noch einmal das Niveau hier so ein bisschen absenken. Wenn du ihn mit Micah Hyde vergleichst, nachdem ist ja sogar ein Park in London benannt. Also meinst du, dass okay, er war schlecht. Gut, Konstantin, du bist dran.
Ja, aber der Sejean Park in Green Bay, Wisconsin.
Sowas, genau.
Wenn man ihn anders aussprechen würde, wäre da auch schon ein Senf nach ihm benannt.
Oh Gott. Oder der Heidepark Soltau. Na egal. So, es grüßt das Niveau. Entschuldigung, Konstantin, du bist dran.
Ich finde, ich wollte mich nur kurz zu dieser Cornerback-Klasse auch im Generellen mal äußern, weil die finde ich ganz, ganz spannend, weil ich da auch mich wirklich schwer getan habe, die Leute zu ranken, weil es einfach sehr, sehr unterschiedliche Spielertypen teilweise sind. Du hast da relativ weit vorne mit dabei Quinion Mitchell von Toledo, einem kleinen College, der aber beim Senior Bowl Weltklasse war. Dann hast du Terrion Arnold und Kool-Aid McKinstry, beide von Alabama, die halt von einem großen College eben kommen, da auch in dementsprechend großen Spielen schon gespielt haben. Und dann ist Cooper DeJean so ein bisschen einfach ein ganz, ganz anderer Spielertyp, der auch rund 10 Pfund mehr wiegt als die anderen drei, die so in der First-Round-Range sind. Vielleicht rutscht da auch noch Nate Wiggins mit rein von Clemson. Aber das sind so, da ist er einfach ein komplett anderer Spielertyp. Ich hätte ähnlich wie Michi auch gesagt, dass man den sehr, sehr gut auf jeden Fall in den Slot schieben könnte, weil er einfach ein bisschen physischer, ein bisschen körperlicher ist. Da auch Spielern mal ein bisschen mehr wehtun kann einfach. Also ich glaube, gegen den zu spielen, da weißt du, dass die Gegenspieler einfach keinen Spaß haben gegen den. Wo er dann im Endeffekt hinkommt, traue ich mich ehrlich gesagt einfach nicht zu sagen, weil ich den Marktwert, sage ich jetzt mal, von Cornerbacks in diesem Draft einfach überhaupt nicht abschätzen kann, wo es am Ende hingeht. Aber Green Bay hätte ich auch zum Beispiel als einen ganz guten Fit gesehen.
Zumal ja Brian Gutekunst, der General Manager der Packers, letztes Jahr auch schon einen Iowa-Spieler in der ersten Runde gezogen hat, Lucas Van Ness. Brian Gutekunst war auch damals der verantwortlich fürs College-Scouting, als die Packers damals Micah Hyde auch aus Iowa geholt haben, der ein ähnlicher Spielertyp ist. Also warum nicht nochmal?
Ich hatte jetzt auf Jan gewartet, ob der noch seinen Senf dazu geben möchte. Aber Jan,
sein Dijon-Senf.
Ja, genau.
Kann ich gerne noch machen. Ich habe tatsächlich auch noch zwei Teams auf dem Zettel, wo er zumindest interessant sein könnte. Das wären einmal die Vikings, die letztes Jahr auf Platz 28 waren, was laut Passing Yards war. Das war ziemlich schlecht. Und als zweites Team habe ich tatsächlich, auch wenn ich es natürlich überhaupt nicht gerne sehen würde, die Rams, die letztes Jahr bei den Turnovers nicht so gut waren und die ihn wahrscheinlich auch mit Kusshand nehmen würden, um da einfach gefährlicher zu werden. Die Vikings sind an 23 und die Rams sind an 19.
Cooper Kupp und Cooper DeJean, das wäre doch was. Cooper hoch 2 zukünftig bei den Rams. Du hast uns jetzt noch einen Tight End mitgebracht. Da bin ich sehr gespannt, Jan.
Genau, ich habe gedacht, wenn wir so viele Wide Receiver haben, dann muss ich jetzt auch noch mal eine andere Positionsgruppe nehmen. Ich habe mich für Brock Bowers entschieden, der aus meiner Sicht das Aushängeschild der diesjährigen Tight End Gruppe ist. Da kommt nicht so viel hinterher. Warum draftest du ihn? Du draftest ihn, weil er ein absoluter Ballhawk ist. Er kann zwar auch blocken, aber du willst ihm auf jeden Fall den Ball in die Hände geben. Er hatte in den letzten 3 Jahren 31 Touchdowns. Er hatte auch 5 Rushing Touchdowns. Er hatte 10 Spiele mit über 100 Yards. Also er ist ein absoluter Playmaker, der dich nach vorne bringt. Und man sieht ja auch letztes Jahr Sam Laporta, der Anfang 2. Runde gegangen ist, dass es sich wirklich lohnt, in einen Tight End, in einen guten Tight End zu vertrauen, der letztes Jahr dann Laporta Rookie-Rekorde aufgestellt hat, der 10 Touchdowns hatte, der über 900 Yards hatte. Also es sind viele attraktive Wide Receiver dabei, aber Brock Bowers muss sich da auf gar keinen Fall verstecken. Wenn du ihn nimmst, hast du wirklich die Hoffnung, dass er direkt einen Impact hat, wie ein Kelce, wie ein Kittle, wie ein Andrews, dass du ihn wirklich als wichtiges Puzzleteil in deine Offense einbauen kannst. Er könnte an den Top 10 kratzen. Viele haben ihn genau auf 10 bei den Jets, wo das Aaron Rodgers-Fenster natürlich jedes Jahr kleiner wird in seinem Alter. Er könnte sofort einen Impact haben auf die Offense der Jets. Bin gespannt, ob sie ihn da nehmen werden. Kann ich mir sehr gut vorstellen.
Ich glaube auch, dass Bowers mit Abstand das Aushängeschild der Titans ist. Also, wenn man sich den anschaut, auch das ist ein Spieler, wo ich einfach wahnsinnig viel Spaß hatte, den sein Tape anzuschauen. Das ist Wahnsinn. Der fängt dir alles raus. Das ist so ein bisschen, der kann auch körperlich, ist aber, jetzt würde ich mal behaupten, ist nicht seine allergrößte Stärke, sondern einfach sein Roadrunning ist wunderbar, seine Hände sind wunderbar, in dem Sinn, dass er halt auch mal einen schlechten Pass, sein Quarterback bei Georgia war dieses Jahr noch relativ jung, wenn ich mich recht erinnere, hat sich dementsprechend auch ein paar Pässe geleistet, die jetzt nicht ganz so toll waren, und er hat sie halt trotzdem, der pflückt dir die Bälle vom Boden hoch, der fängt auch mal einen Wurf, der hinter ihn eigentlich geworfen ist, das ist schon Wahnsinn, und der wird auch da eine Offense einfach erweitern, dass du einen Roadrunner hast als Tight End, der so, so clean schon ist in so jungen Jahren. Das ist relativ selten, sage ich mal. Wir hatten letztes Jahr eine generell sehr, sehr gute Tight End-Klasse. Das ist dieses Jahr, wie du schon gesagt hast, nicht so. Aber er ist da die krasse Ausnahme. Ich denke, der wird so um Pick 10, vielleicht rutscht er bis 15 runter. Vielleicht verliebt sich aber auch ein Team in ihn und er geht irgendwie an 8, 9, obwohl ich da andere Needs größer sehe. Aber so um Pick 10 rum, denke ich, geht er weg. Und da hat ein Team dann wirklich viel davon, weil das ist einfach nochmal eine andere Komponente in deinem Spiel. Er ist ja für einen Tight End auch nicht der allergrößte, aber dafür fängt er halt und läuft wahnsinnig, wahnsinnig viel. Er ist 6'4", also für einen Tight End ist es groß, aber nicht sehr groß. Da gibt's andere, die sind 6'6", ist aber der einzige First-Round-Tight End. Und da wird, wie gesagt, 10 bis 15, glaube ich, da geht er weg.
Bowers sucht nicht Frau, sondern Bowers sucht Team. In ganz vielen Mock-Drafts, Mickey, habe ich ihn bei den Jets gesehen. Was würdest du denn davon halten? Aaron Rodgers?
Ja, es macht halt aus der Perspektive Sinn, dass die Jets ja komplett all in sind auf das nächste Jahr, weil es ist vielleicht das letzte Jahr von Aaron Rodgers und die brauchen eine Soforthilfe und das kann Brock Bowers, glaube ich, mehr sein als viele andere Spieler. Der war ja jetzt schon, also neben Marvin Harrison Jr. ist das der Spieler, der mir in den letzten ein, zwei Jahren beim College-Gucken immer am meisten aufgefallen ist. Gut, man guckt dann natürlich auch eher die großen Colleges wie eben Georgia und Alabama, aber deswegen, oder Ohio State, Entschuldigung. Ich finde es aber trotzdem super, dass wir ihn drin haben, weil ich ihn total gern mag. Und ja, bei den Jets, ich glaube, viel früher an 10 wird er nicht vom Board gehen. Dafür ist der Value von Tight Ends einfach auch nicht groß genug in der NFL. Bei Kyle Pitts hat sich's dann auch nicht so richtig ausgezahlt, bis jetzt für die Falcons so einen hohen Pick zu investieren. Aber 10 ist, glaube ich, schon so die Range, wo man ihn picken kann, weil es ein außergewöhnlich guter Tight End ist. Ich glaube, er hatte auch 31 Touchdowns und war bei diesen National Championship Runs von Georgia. Da wusstest du eigentlich in der Red Zone immer, jetzt geht der Ball zu Brock Bowers und trotzdem konnte es niemand verteidigen. Und Kutsche, ganz nebenbei, ich finde, kann ein Tight End einen Namen haben, der noch mehr nach Tight End klingt als Brock Bowers? Ist großartig, oder?
Ja, da gehe ich komplett mit dir. Vielleicht abschließend eine Frage zu einem Großteil der Prospects. Das ist mir aufgefallen. Viele sind, wenn diese NFL-Saison starten wird, 21. Das finde ich ganz schön jung. Und irgendwie korrigiert mich gern, aber geht der Trend dahin, dass die NFL-Spieler, die neu in die Liga kommen, immer jünger werden, oder?
Also ich habe mich gestern verwundert umgeschaut, als ich gesehen habe, dass der Offensive Tackle der Denver Broncos, Garrett Bowles, 31 Jahre alt ist. Der ist erst vor 5 Jahren oder so gedraftet worden, dachte ich mir dann. Vielleicht geht der Trend tatsächlich in die Richtung. Wobei wir, glaube ich, auch bei den Quarterbacks sind einige schon ein bisschen älter. Ich glaube, Michael Penix, wenn ich mich, korrigiert mich gerne, ist, glaube ich, schon ein bisschen, also da sind schon ein paar Ältere auch dabei. Aber ob es diesen Trend jetzt gibt, ich glaube, da müsste man mal eine empirische Erhebung machen.
Ich glaube, es macht einfach für die meisten College-Spieler Sinn. Gut, die können jetzt auch im College mit ihren NIL-Deals ein bisschen Geld verdienen, aber je früher du dich für die NFL bereit erklärst, desto früher hast du die Chance, wirklich gutes Geld zu machen. Bei den Quarterbacks hast du recht, da ist Jaden Daniels, der hat seine vollen 5 Jahre gemacht, Michael Penix und auch Bo Nix. Die sind beide, wenn mich alles täuscht, sind die 24. Können sogar sein, dass die beim NFL-Start dann 25 sind. Ich glaube einfach, dass es mit dem Geld zu tun hat, weil je früher sie in die NFL kommen, desto früher können sie Geld verdienen. Deswegen macht es für sie Sinn. Dazu kommt, dass Schnelligkeit und Explosivität immer wichtiger werden. Und die hat man halt vor allem in den jungen Jahren, vor allem bei den Wide Receivern. Deswegen denke ich, dass die alle so jung sind. Und gut, schaden kann es nicht, wenn sie bereit sind. Und das sehe ich jetzt zumindest bei den meisten in dieser Klasse, die gerade so jung sich schon für den Draft bereit erklärt haben, dass sie auch tatsächlich schon NFL-ready sind, mit ein, zwei Ausnahmen. Aber da denke ich, da spricht an sich wenig dagegen, wenn sie dieses Geld wollen. Und eben gerade noch ihre Explosivität, wie zum Beispiel Xavier Worthy, ausspielen wollen, dann macht das für mich eigentlich nur Sinn.
Aber irgendwie schon skurril, ne? Erst ab 21 darfst du Alkohol kaufen in den USA. Die sind 21. Also wenn ich mich dran erinnere, mit 21 wäre ich noch nicht NFL-ready geworden. Und dann sind sie auch noch auf einen Schlag Millionäre. Also was das alles, dieser ganze Zirkus mit so jungen Menschen macht, das ist schon krass. Das soll's in dieser Folge für den NFL-Draft gewesen sein. Schon mal ein Hinweis, die nächste Folge Icing the Kicker, ihr wisst, in der Offseason alle 2 Wochen, erscheint höchstwahrscheinlich schon ein bisschen früher, nämlich womöglich schon am Dienstag, den 23. April, spätestens am Mittwoch, den 24. April. Dort erwartet euch dann ein Mock-Draft der Top 10 vom Kicker, Icing the Kicker Ensemble. Da solltet ihr auf jeden Fall auch reinhören und dran denken, dass die Folge höchstwahrscheinlich schon ein bisschen früher kommt, weil ihr wisst, am Donnerstag, den 25. April geht's in Detroit ja schon los. Eine letzte Sache, auch bezugnehmend auf den Draft haben wir noch, nämlich wir haben wieder eine User-Frage von euch bekommen.
Herr Goodell, noch eine Frage. Lassen Sie uns noch eine Frage für die User, bitte.
Diesmal von Benjamin alias pod_86 auf Instagram. Ihr wisst, immer wenige Tage bevor es eine neue Folge Icing the Kicker gibt, fragen wir euch in der Instagram-Story des Kicker und dann auch in der Instagram-Story der Footballerei nach Input, ob ihr Einfluss nehmen wollt auf die Folge, ob ihr Themen setzen wollt. Benjamin hat es, wie gesagt, gemacht. Jan, ich spreche dich jetzt einfach mal an. Benjamin fragt, was machen die New York Giants mit ihrem Quarterback Daniel Jones? Wird Ersatz, Competition oder kein Quarterback gedraftet? Wie bewertest du die Situation am Big Apple?
Dazu muss man sagen, die Giants haben Pick 6 aktuell, also draften an sechster Stelle. Wenn alles ganz normal läuft und die guten Quarterbacks wirklich an 1 bis 3 weggehen, vielleicht noch die Vikings hochtraden, dann glaube ich, dass Daniel Jones nächstes Jahr der Starter sein wird, dass sie ihm nochmal ein Jahr geben und dass sie dann im nächsten Sommer entscheiden, ob diese Vertragsverlängerung, dieser Vertrauenszuschuss, den sie da 2022 gemacht haben, ob das eine gute Idee war oder ob das ziemlich schief gegangen ist. Er hat sich ja letztes Jahr das Kreuzband gerissen. Seine Zahlen waren nicht so gut bis zu dieser Verletzung. Jetzt muss er wieder fit werden. Sie haben mit Drew Luck und DeVito gerade zwei Backup-Quarterbacks. Von daher wären sie jetzt von der Tiefe erstmal auf der Quarterback-Position ganz gut besetzt. Ich sage auch ganz ehrlich, an 6 vielleicht den 5 besten Quarterback des Drafts zu wählen, obwohl du eigentlich 3 hast, das wird mir als Fan ziemlich stinken. Also dann willst du, wenn du den Umbruch machen willst, willst du einen der Top-Quarterbacks, ob dann der 5 beste wirklich, obwohl du einen sehr teuren Quarterback gerade hast, würde mir ehrlicherweise nicht so passen. Von daher sage ich, Daniel Jones, letztes Jahr muss ich beweisen und dann könnte es nächstes Jahr zum Cut kommen.
Da kommt es ja auch ganz viel drauf an, wie du schon gesagt hast, einerseits die Lage des Drafts kommt. Adrian Franke hat es letzte Folge so ein bisschen gesagt, die Giants sind so ein bisschen das Zünglein an der Waage, wenn einer der Top 4, also mit Namen J.J. McCarthy, wenn der den Giants quasi in die Hände fällt, dann bin ich mir fast sicher, dass sie ihn nehmen werden. Da geht's aber dann darum, dass die Vikings die Giants einfach als aktives Risiko sehen und deswegen glaube ich, dass die Vikings mit den Cardinals und auch mit den Chargers ganz, ganz viel und ich schätze fast, dass da jetzt schon so ein Deal in der Hinterhand ist, dass sie sich da einen dieser beiden Picks holen werden. Wenn es nicht so kommt, denke ich, werden sie ihn nehmen. Was dann auch noch eine Rolle spielt, ist einfach das Geld in dem Vertrag von Daniel Jones. Da kommt es dann darauf an, ob sie ihn, wenn sie ihn cutten, dieses Offseason schon, ob es dann vor dem 1. Juni ist oder danach. Je nachdem verändert sich die Cap-Lage ein bisschen. So oder so werden die Giants in diesem Jahr knapp, was sind es, 47,8 Millionen, habe ich mir aufgeschrieben, an Capspace oder in der kommenden Saison Capspace an Daniel Jones zahlen, ob er im Roster ist oder nicht. Das geht dann eher in die nachfolgenden Jahre, ob sie dann das sind insgesamt, was hat er unterschrieben? 4 Jahresvertrag über 160 Millionen Dollar. Das ist natürlich auch mal ein Ausrufezeichen. Wenn du den cuttest, dann frisst du ein bisschen so wie die Broncos jetzt mit Russell Wilson, frisst du einfach über Jahre diesen Capspace weg. Gleichzeitig ist so ein bisschen auch ganz spannend, was die Owner gesagt haben. Die haben gesagt, sie wären offen, dass die Giants einen neuen Quarterback nehmen. Gleichzeitig haben sie aber auch gesagt, Daniel Jones ist unser Quarterback aktuell. Müssen sie natürlich auch sagen. Genau das Gleiche hat auch der Giants GM Joe Schoen gesagt, der sich aber auch jetzt nicht als Trade-unlustiger Partner bislang in seinen 2 Jahren als GM, glaube ich, gezeigt hat. Da ist einfach wirklich die Sache, dass Daniel Jones, also meiner Meinung nach würde ich den Giants nicht wünschen, nochmal mit dem in das Saison zu gehen. Das war einfach im letzten Jahr auch bis zu seiner Verletzung. Ich habe es nur mit Zahlen. 909 Yards, 2 Touchdowns und 6 Interceptions in seinen 6 Spielen bis zu seiner Verletzung 6 Spielen. Das ist gelinde gesagt gar nichts. Das ist den Capspace nicht wert. Den musst du aber so oder so fressen. Ich glaube, sie behalten ihn am Roster. Ich glaube auch nicht, dass J.J. McCarthy so tief fällt. Aber ja, wünschen würde ich es den Giants nicht, dass sie mit dem nochmal in die Saison gehen.
2019 wurde ja auch Daniel Jones an Nummer 6 gepickt. Michi, wiederholt sich Geschichte? Weil auch das hat ja damals für viele Diskussionen gesorgt, warum sie den so früh nehmen.
Ja, also ich kann es mir nicht so vorstellen, dass an Nummer 6 ein Quarterback gezogen wird. Also entweder geht er dann an 3 oder also geht er dann an 4, der vierte. Ich glaube auch nicht, dass die Giants dann noch raustraden würden. Ich glaube halt, sie müssen dann einen Receiver eigentlich sich holen, weil dieses Receiving Core ist halt auch die letzten Jahre einfach schon echt schlecht gewesen, wenn man ehrlich ist. Ja, und ich glaube nicht, dass sie in der ersten Runde einen Quarterback draften werden, aber ich könnte mir schon gut vorstellen, dass sie ein Team sind, was in der zweiten Runde vielleicht auf Quarterback geht. Sie haben Pick 47 in der zweiten Runde. Müsstest du wahrscheinlich ein bisschen hochtraden, vielleicht auch nicht. Da könnte so ein Bo Nix oder Michael Penix, die wir angesprochen haben, gerade noch verfügbar sein, zumindest Anfang der zweiten Runde. Ja, und dann hättest du zumindest Competition für Daniel Jones, wobei Drew Lock ja auch einer ist, der Competition sein kann, der wahrscheinlich dann auch nicht die langfristige Antwort ist. Aber du hast halt auch einen, der dann übernehmen kann, wenn du nach 5, 6 Spielen Daniel Jones merkst, boah, das war's jetzt wirklich. Aber meine Überzeugung ist, und das war sie damals schon, dass es dieser Vertrag für Daniel Jones einfach ein großer Fehler war, den die Giants damals begangen haben. Und ich glaube, das merken sie langsam auch.
Ganz kurz nochmal zu diesem Vertrag, weil ich war ehrlicherweise schockiert, als ich mir nochmal die Zahlen angeschaut habe. Ihr habt es gesagt, 160 Millionen Dollar und er hat in dieser Saison einfach 15 Touchdowns und 5 Interceptions. Klar, die Interceptions sind super, aber ich glaube, der hat dieses Playoff-Spiel bei den Vikings, wo sie ziemlich dominant gewonnen haben, einfach so viel überstrahlt und dann wurde im Überschwang die Geldschatulle aufgemacht und er hat den großen Vertrag bekommen. Also selbst 15 Touchdowns, das rechtfertigt ja nicht ansatzweise dieses Geld, von daher glaube ich auch, dass Jones starten wird, aber die Wachablösung im Laufe der Saison kommen wird und Drew Lock endlich seine Chance bekommt.
Ich glaube, was da halt auch noch mit reinspielt, ist, dass die nächste Quarterback-Klasse, also im kommenden Draft, dass die zumindest jetzt, gut, das ist noch ein Jahr hin, so einen Rice wie Joe Burrow zum Beispiel hat man auch nicht vorher gesagt, der wurde, glaube ich, vor seiner letzten College-Saison als 5-Runden-Quarterback geführt. Aber Stand jetzt ist die nächste Quarterback-Klasse halt deutlich schwächer. Einen Zweitrunden-Quarterback könnte ich mir auch vorstellen. Da ist aber halt so ein bisschen das, was da mit reinspielt, dass die Giants ja bei Weitem nicht das einzige Quarterback-Needy-Team sind, das nach den Top 3, Top 4 pickt. Da sind auch noch Namen wie die Raiders und die Broncos mit dabei. Ich habe jetzt schon öfter gelesen, dass die Broncos unbedingt noch einen Quarterback sich holen wollen und dass sie auch bereit wären, einen von Nix oder Penix sogar in der ersten Runde, da meiner Meinung nach völlig verfrüht, nehmen würden. Und dann sieht's für die Giants halt wirklich schon düster aus, was auch einen Zweitrunden-Quarterback angeht. Wenn Nix und Penix weg sind, dann bist du plötzlich gefangen mit einem Spencer Rattler, der nach seinem Hype vor seinen College-Jahren jetzt in letzter Zeit eigentlich nur noch eingebüßt hat, geht vermutlich irgendwann in der 4. Runde, zumindest ist es so ungefähr sein Wert. Also da ist danach nicht mehr viel da und im nächsten Jahr kommt halt auch, Stand jetzt zumindest, nicht viel nach. Da ist es dann halt vielleicht sogar schon zu spät, den Quarterback zu nehmen und dann bist du halt noch für die nächsten 2, 3 Jahre gefangen. Vom reinen Need her ist ein Wide Receiver bei den Giants sicherlich auch gut angelegt. Ich habe es gestern gelesen, den letzten 1000-Yard-Receiver, den die Giants hatten, das war OBJ in 2018. Wenn mich nicht alles täuscht, also ist auch schon ein ganzes Weilchen her. Da wäre Verstärkung auch dringend nötig, ist aber auch da bei Weitem nicht das einzige Loch im Giants-Roster. Genauso gibt's auch noch beim Tackle Fragezeichen und auch noch auf einigen Defense-Positionen. Also da kann sich noch einiges tun. Was ich nicht glaube, wie Michi schon gesagt hat, ist, dass sie aus dem Pick 6 raustraden werden. Egal in welche Richtung, ob runter oder hoch.
Ganz kurz, was auch für einen Wide Receiver sprechen würde, ist die Personalie Darren Waller, der sich nach wie vor nicht entschieden hat, aber nächstes Jahr noch weiterspielt als Tight End, der zumindest auch eine gute Passstation war. Der überlegt noch, will ich nicht. Und da kann man natürlich aus Giants Sicht auch nicht ewig warten. Sie müssen da im Receiver-Bereich was tun. Und das würde dann auch eher dafür sprechen, sich einen der Top-Receiver zu angeln und mit Jones als Quarterback zu starten.
Zumal du bei Darren Waller nicht mehr darauf vertrauen kannst, dass er mehr als 5 Saisonspiele macht bei der Verletzungshistorie. Ne?
Abschließend, ich hoffe, Benjamin, deine Frage wurde deiner Meinung nach gut, ausreichend, zufriedenstellend beantwortet. Anschließend habe ich noch eine Frage an Michi. Und zwar wurde am gestrigen Mittwoch verkündet, die Philadelphia Eagles eröffnen ja, also ihr erstes Saisonspiel in Sao Paulo in Brasilien am Freitag, den 6. September. Und gestern wurde der Gegner announced, nämlich deine Packers. Findest du das geil? Reist du hin? Hast du schon gebucht?
Ja, grün-gelb Brasilien, grün-gelbe Packers, das passt ja wunderbar. Ich glaube, die Farben dieses Spiels werden klar sein. Ich weiß noch nicht, ob ich hinfliegen werde. Da muss man ja erstmal auch Karten bekommen, wie wir wissen, aus Deutschland ja nicht immer so einfach ist. Brasilien ist bestimmt eine Reise wert, war ich noch nie, würde mich schon interessieren. Ich glaube, dieses Jahr wird es wahrscheinlich ein bisschen schwierig.
Ja, du bist aber vom Kicker. Ist natürlich, also wenn du da hinschreibst zur NFL, dann kriegst du eine Karte. Love Hurts in Sao Paulo.
Ja, genau. Ja. Ja, also ich glaube, wie das Spiel ausgehen wird, wissen wir sowieso alle da, dass die Packers die Eagles natürlich abstürzen lassen werden über Sao Paulo. Aber es ist eine coole Sache. Es ist erst das zweite Spiel überhaupt, was die Packers außerhalb der USA bestreiten werden. Und das erste war eine Niederlage ausgerechnet gegen die gerade angesprochenen Giants erst vor 2 Jahren. Also eigentlich kann es nur besser werden.
Was sagt ihr, Jan, Konsti? Also ich habe es gelesen und ich hatte direkt schon wieder gleich Bock auf die neue Saison. Eagles, Packers in Sao Paulo, schon mega, oder?
Ja, absolut.
Ich finde super.
Okay, gut.
Hey, also Packers, Riesen-Fanbase weltweit, längst überfällig, dass sie sich noch mehr international blicken lassen. Von daher auf jeden Fall eine gute Wahl und wird auf jeden Fall auch sportlich ein richtig cooles Duell werden, bin ich mir sicher.
Gut, ich glaube, der endgültige Spielplan, also alle Begegnungen, auch dann die London Games und auch der Gegner der Carolina Panthers im November in München, das announced die Liga immer im Mai. Mittlerweile machen sie da ja auch ein Riesen-Event draus mit Livestream und so weiter. Das soll's für heute gewesen sein. Es sei denn, Konsti, Michi, Jan, wollt ihr noch irgendwas hier platzieren?
Nee, ich muss jetzt meinem Nachbarn beim Hämmern helfen gehen.
Du musst, das kann man natürlich nicht sehen beim Podcast, du musst mal dein Bild retten, was durch die ganzen Hammerschläge in der Wand hinter dir gleich abfällt.
Ja.
Und ich frage mich schon die ganze Zeit, Konsti, was ist das für ein Trikot hinter dir an der Wand? Spielvereinigung, das kann ich lesen, aber den Ortsname nicht?
Von meinem Team. Das war ein Trikotsatz, den damals mein Vater gesponsert hat. Und mein Trikot habe ich mir frecherweise mit ein paar anderen, hier hängen 3 insgesamt, habe ich mir an die Wand gehängt.
Also Spielvereinigung, wer ist das?
Mögeldorf, ist aus Nürnberg.
Mögeldorf? Gut. Ganz viel Liebe an die Spielvereinigung.
Mein Heimatverein.
Mögeldorf an dieser Stelle. Sehr gut. Ich fahre jetzt ins Futterhaus. Fressnapf ist natürlich auch super. Und was es noch so alles gibt. Alles außer Tiernahrung. Prozente. Danke, ihr drei. Und einen fröhlichen Tag des Haustiers da draußen.
Ciao.
Ciao.
Tschüss.